Kennst du deine Berufung? Wir schauen uns das Wort zunächst mal an, Berufung. Und da ist mir aufgefallen, dass da ein Ruf drin steckt. Und wie hat es der Herr Jesus gemacht? Der hat wirklich gerufen, komm und folge mir nach. Oft mal den Namen dazu noch genannt. Und die Menschen damals haben den Ruf gehört und haben reagiert. Also Jesus stand ihnen damals ja als Person auch gegenüber. Ich denke, dass keiner von uns so Jesus persönlich erlebt hat. Das ist natürlich trotzdem möglich, aber ich kenne jetzt da niemanden. Aber unsere Berufung war auch ganz persönlich, oder? Ganz persönlich haben wir einen Ruf gehört. Aber anders. Also bei mir war es Carola damals. Ja, die hat mir von Jesus erzählt. Ich habe das am Anfang abgetan. Vielleicht war es bei einer Evangelisation, eine Predigt im Gottesdienst oder Menschen haben in der Bibel gelesen, weil sie gedacht haben, jetzt schaue ich doch mal rein, die steht im Regal. Und bei manchen Menschen waren es viele Schritte auch, bis der Durchbruch kam, bis das Ja kam, Jesus, ich will zu dir gehören. Ich gebe dir mein Leben, Jesus. Also Jesus meint immer mich ganz persönlich.
Jeder von uns hat eine Berufung. Auch wenn ihr sie vielleicht gar nicht wisst, aber jeder hat eine Berufung. Und zwar eine ganz wesentliche, eine allererste Berufung. Gott ist treu. Geht's einfach. Durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wie Bernhard gerade gesagt hat, Jesus ruft, aber wir müssen reagieren. Und diese Berufung ist eine exklusive Beziehung. Eine exklusive Beziehung mit Jesus in Gemeinschaft mit ihm. Eine exklusive Beziehung zwischen ihm und mir. Weil er einfach meine Person, weil er mich meint. Und genauso ist eure persönliche Beziehung eine exklusive Beziehung von euch zu ihm. Das heißt, wir müssen auch niemanden nachmachen. Wir müssen nicht so versuchen zu sein wie irgendjemand anderes, der vielleicht euer Vorbild ist, sondern ihr persönlich seid in dieser Gemeinde, in diese Gemeinschaft mit Jesus berufen. Und bei dieser ersten Berufung, bei dieser ganz generellen Berufung geht es nicht darum, jetzt Aufgaben zu übernehmen und Leistung zu bringen, sondern es geht um mein Sein. Es geht um mich selber, weil Jesus uns, wenn wir zu ihm kommen und von ihm gerufen werden, und es gilt nicht nur an diesem Tag am Anfang, sondern ich denke, das können wir jeden Morgen neu erleben. Jesus hat uns damals eine neue Identität gegeben. Er hat unser Selbstbewusstsein, das wir selber zum großen Teil ja mitgebildet haben, er hat unser Selbstbewusstsein so, oder er will unser Selbstbewusstsein so verändern, dass wir ein Christusbewusstsein bekommen. Also ich selber bin durch Jesus mutig geworden. Ich bin ich will nicht unbedingt sagen, dass ich ein Schisser bin, aber ich bin sicherheitsbedürftig. Ich würde am liebsten, wenn ich mit dem Auto losfahre, wissen, dass ich sicher wieder heimkomme. Und einmal hatte eine unserer Töchter, die hatte ihren Führerschein damals vielleicht ein Jahr gehabt und war noch gar nicht lange losgefahren. Dann ruft mich aus dem übernächsten Dorf jemand an und sagt, dass unsere Tochter da mit dem Auto im Graben ist. Und das ist doch genau das, was wir nicht wollen, oder? Und ich habe zu Hause Besuch erwartet und hatte schön aufgedeckt und Kerzen angezündet. Die habe ich alle ganz schnell ausgepustet und habe noch überlegt, boah, und wie, wenn ich jetzt weg muss, dann steht die ja bei mir vor der verschlossenen Tür. Und ich bin losgefahren und hatte einen solchen übernatürlichen Frieden, zu dieser Unfallstelle zu kommen, den Abschlepper zu rufen, die Situation mit zu sichern, dass es für mich, so unangenehm diese Situation war, dass es für mich, das, was mir hinterher geblieben ist, dieses Erleben war, Jesus war dabei und ich hatte einen Frieden, wie ich es mir selber nicht vorstellen konnte. Und im Grunde war das dann der Reichtum dieser Situation gewesen. Dass die Sache, vor der man Angst hat, plötzlich im Nachhinein einem Gänsehaut hervorrufen kann, wie Gott mit seinem Frieden einem da begegnet. Und das hat in mir auch was verändert. Also er will uns eine neue Identität in ihm geben. Das heißt auch, dass wir manchmal einfach wichtige Entscheidungen für unser Leben treffen müssen. Dass wir nicht Opfer unserer Situationen sind, dass wir nicht Opfer unserer Gefühle sind, sondern dass wir wirklich in dieser Identität in Jesus anfangen, ihm zu glauben. Seid entschlossen, sagt Jesus, fürchtet euch nicht. Geht ran an euer Leben. Und das ist jeden Tag vielleicht eine neue Herausforderung, aber ich weiß, dass wir einfach alle einen ganz riesengroßen Vorschub von ihm bekommen haben, da reinzugehen. Ja, diese Beziehung, ich finde es interessant, dieser brennende Dornbusch, an den Mose gekommen ist, an den er dann, wo er schauen wollte, wie gibt es denn dieses Phänomen, da spricht Gott ihn an und er sagt, hier bin ich. Und was sagt Gott dann zu ihm? Er sagt Gott, ich bin der, der alles kann, ich bin Gott, der einen Dornbusch brennen lassen kann, ohne dass er verbrennt. Er sagt zu ihm, ich bin der Gott deines Vaters. Beziehung. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, ich bin der Gott von der Hannelore, ich bin der Gott von, wisst ihr, er ist der Gott von uns allen. Mit jedem hat er eine eigene Geschichte geschrieben. Und so stellt er sich vor. Ich bin der Gott von. Und er sagt, sei vor mir, sei. Und diese Berufung, die er mit uns begonnen hat zu leben oder die wir mit ihm begonnen haben zu leben, die hat keine zeitliche Begrenzung. Die geht über unseren Tod hinaus bis in die Ewigkeit. Genau, und sie gilt heute in meinem persönlichen Leben, so wie wir es vorhin gesungen haben, war ein super Kanon gewesen. Genau, und die betrifft nicht nur meine geistlichen Aktivitäten. Was sind denn jetzt unsere vielen weiteren Berufungen, die wir so lesen? Ich sage mal ganz allgemein, lest mal die Bibel und sucht mal diese Bibelstellen, wo es heißt, ihr seid. Also nicht Macht, sondern seid. Ihr seid. Predigt, ich weiß nicht mal, warst du oder deine Frau oder was ihr miteinander. Ihr seid das Licht der Welt. Seid Licht. Seid. Oder seid das Salz der Erde. Oder aus Johannes 17, seid eins. Seid eins, nehmt euch einander an. Und das Tolle ist, diese Verheißungen bzw. diese Zeit, diese Aufforderungen Zeit, die haben alle ganz natürliche Folgen, wenn wir das machen. Aus unserem Sein in Jesus passiert etwas. Im Johannesevangelium heißt es dann, seid zum Beispiel eins, damit genau das passiert, was wir uns auch wünschen, nämlich damit die Welt erkennt, dass du, Vater im Himmel, mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich liebst. Wenn wir anfangen, das zu sein, was wir sein sollen.
Wie mich der Vater in diese Welt gesandt hat, so sende ich euch in die Welt, sagt Jesus. Jesus beruft alle seine Nachfolger als, das sind jetzt meine Worte, Weitersager des Evangeliums, Weitersager der frohen Botschaft. Er ist ja beim Vater im Himmel, hat diese Aufgabe delegiert, damals an die Jünger, an diese erste Gemeinde. Und es geht bis uns, bis zu uns. Wenn ich als Christ, als Nachfolger von Jesus, ehrlich, echt, feurig, mit Feuer meine ich natürlich den Heiligen Geist, lebe, dann geschieht dort, wo ich bin, etwas. Das muss ja so sein. Geht gar nicht anders, wenn der Heilige Geist, der wohnt ja in uns Gläubigen sogar. Wenn ich mir dessen bewusst bin, also dort, wo ich wohne, dort, wo ich arbeite, dort, wo ich unterwegs bin, wie Carola das schon gesagt hat, du bist das Licht, du bist Salz, du bist ein Brief Christi, finde ich eine ganz treffende Bibelstelle. Und für mich sind ganz wichtige Bereiche mein Arbeitsplatz und mein Wohnort. Mich dessen bewusst zu sein. Also jetzt, Carola sagt gerade, du arbeitest ja nicht mehr. Aber ich habe natürlich trotzdem noch Kontakte. Ich schaue ganz kurz zurück. Für uns war eine ganz wichtige Entscheidung, auch zu beten, also Jesus zu fragen, Herr Jesus, wo soll man denn wohnen? Wir hatten damals drei kleine Kinder im Hof in einer großen Mietswohnung, war total gut für eine Hofer Wohnung mit Außengelände, ein bisschen mit einem Sandkasten, mit einem Kirschbaum und so weiter. Also eigentlich super, aber wir wollten aufs Land raus mit unseren Kindern. In Nähe der Stadt, so 10, 15 Kilometer. Und dann haben wir gebetet. Und dann war das erste Objekt, das wir uns angesehen haben, unser Oberzech, also dieser Weiler mit den drei ehemaligen kleinen Bauernhöfen, wo wir jetzt wohnen. Was da Jesus jetzt alles machen wollte dort, weil dass wir da hinkommen, wussten wir ja damals gar nicht. Eins war dann klar, wir haben gemerkt, da ist also weit und breit keiner aus dem Marburger Kreis, das ist unsere geistliche Heimat. Die anderen Mannschaften, so bezeichnen wir unsere Hauskreise, sind alle weit weg, mindestens nach Hofrein. Und wenn wir jetzt zurückschauen, ist eine Menge entstanden. Da haben sich Leute dann bekehrt aus dem Dorf. Also mittlerweile haben wir im Dorf drei Mannschaften. Es sind natürlich jetzt viele Jahre auch schon wieder. Es könnte durchaus mehr sein. Also damals waren es ja Tausende, die dann sich bekehrt haben. Da sind wir noch nicht dran an der Zahl. also das Gebet auch für die Nachbarn war uns ganz wichtig. Wir haben jetzt den nächsten Weiler 500 Meter und da beten wir eigentlich fast täglich und segnen die Leute und da hat sich manches schon getan. Auch durch Kontakte, auch durch Mithelfen bei der Ernte, wo ich Zeit hatte zum Beispiel als Lehrer und so weiter. Also das war ein wichtiger Schritt für uns. Das Ganze hat sich dann ausgebreitet ins Fichtelgebirge und sogar ins Vogtland hinüber, wo dann eine Mannschaft entstanden ist in Schöneck. Für mich ist wichtig, dass wir offene Herzen haben und dass wir uns trauen, auch Dinge zu tun, die wir vielleicht noch nie getan haben. Wir gehen da drauf noch ein.
Ja, und dann gibt es ganz besondere, spezielle Berufungen. Und da brauche ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Das weiß dann ja jeder selber so in seiner Beziehung zu Jesus, so was ist meine Aufgabe oder wo habe ich besondere Gaben. Aber ich denke, wenn wir ein besonderes Brennen für eine Sache haben, ist das immer eine sehr gute Voraussetzung, dass wir für das, was wir tun, uns begeistern können. Und ich denke auch, diese Haltung ist auch für den Alltag gut, wenn wir natürliche Aufgaben haben, für die wir manchmal vielleicht keine Lust haben, uns von Jesus dafür begeistern zu lassen. Das ist der Weg dann andersrum, aber dafür dann ein brennendes Herz zu bekommen und wirklich, das ist dann so ein ganz neues Lebensgefühl auch. So diese Bereitschaft, Jesus, mit dir gehe ich jetzt ran und helf mir, dass ich Freude dran habe. Dann eine Sache, eine besondere, spezielle Berufung zu erkennen, sind manchmal offene Türen. Dass wir merken, da bietet sich eine Gelegenheit und dann muss ich entscheiden, traue ich mich, das zu machen? Ich kann es vielleicht. Manchmal muss man es ausprobieren. Ich denke, dass es auch kein Schaden ist, hinterher zu sagen oder nach einer Weile zu sagen, ich probiere es mal und dann auch den Mut zu haben, okay, es war es doch nicht gewesen, aber einfach so diese Bereitschaft. Eine andere Sache ist, angefragt zu werden. Könntest du nicht? Ich könnte mir vorstellen. Wir hatten damals unsere vielen kleinen Kinder gehabt und unsere allererste, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen soll, Referat, also Predigt war es nicht, das war jetzt für unsere vielen Hauskreise die sind da zusammengekommen. Da hatten wir dann mal die Anfrage bekommen, ob wir nicht ein Thema machen könnten, Familie nach dem Bauplan Gottes. Und das ist schon sehr lange her. Und das war damals richtig gut gewesen. Das war ein richtig guter Anfang. Aber das war richtig viel Arbeit, weil wir es noch nicht trainiert hatten. Ich selber stand früher, ich hatte den Vorteil, zu Hause zu sein mit unseren Kindern. Und ich stand oft an der Spüle mit dem Gesicht zur Wand. Also leider nicht in den Garten oder ins Freie, aber ich habe da ganz viel Zeit einfach mit Jesus verbracht, mit ihm geredet. Ich kann gar nicht sagen, dass ich gebetet habe. Das war mehr so ich vor ihm und dann neue Gedanken bekommen und dann ist ganz oft mein Herz richtig warm geworden, weil mir in dieser Zwiesprache mit Jesus einfach, ich habe so viel Zuwendung von ihm erlebt. Und ich habe in dieser Zwiesprache damals oft gedacht, oh Jesus, ich würde so gerne von deinen Wohltaten erzählen. Ich habe mich noch lange, lange, lange nicht dran gedacht, einmal zu predigen. Und als es dann bei mir losging, wir haben diesen großen Vorzug, ich sage immer, das ist sehr privilegiert, so wie wir jetzt unsere Seminare machen in Alexandersbad, gab es ja früher diese großen Tagungen vom Marburger Kreis. Und dann gab es die Referenten, die haben quasi ein Thema bearbeitet. Und dann ist immer zu bestimmten Stichworten ein Beitrag gekommen aus dem Leben, was praktisch ist. Und da hat es dann immer ganz viele bunte verschiedene Beiträge gebraucht. Und dann habe ich das immer als Privileg gesehen, dass man als ganz normale Hausfrau vor vielen Leuten steht mit seinem Zettel, mit seinem Beitrag und trainiert, vor Menschen zu sprechen. Und ich sage euch eins, ich war die ersten bestimmt zweimal so aufgeregt, dass ich nicht zurechtgekommen bin mit Reden und mit Atmen und mit Aufgeregtsein, wenn das Herz bis in den Hals klopft. Und ich habe gedacht, nee, sowas mache ich nie wieder. Aber das ist dieses Privileg, man kann es trainieren und ich finde, da gehört Training dazu. Und irgendwann kommt zu diesem Training, ich sehe auch einfach, dass Gott auch Gnade dazu gibt. Und dann ist es immer wieder so ein Stück weitergehen. Und auch das kann eine Gabe sein, die man am Anfang noch gar nicht vermutet. Und wir zwei, wir tun uns einfach, es ist Arbeit, eine Predigt zu zweit zu machen, aber wir tun uns relativ leicht. Weil wir immer sagen, wir wollen über das sprechen, für das wir brennen.
Gibt es auch Hindernisse, wenn eine Berufung vorliegt, wenn ich einen Ruf höre, einen Impuls, bekomme vom Heiligen Geist, aus dem Wort Gottes oder wie auch immer. Und ich habe das jetzt unterteilt in innere Hindernisse und in äußere Hindernisse. Also innere Hindernisse meine ich natürlich mich selber, wo ich ein Problem habe vielleicht. Ja, der Heilige Geist zeigt mir, das oder jenes zu tun. Und dann geht es gleich los mit den Gedanken. Na, das habe ich ja noch nie gemacht, sowas. Oder habe ich richtig gehört? Geht es euch auch so wahrscheinlich, gell? Und ein klassisches Beispiel ist natürlich die Maria, die sagt, als der Engel kam und du wirst schwanger werden, da sagt Maria, wie soll denn das geschehen, wo ich von keinem Mann weiß? Das hat die sicherlich nicht rational begründen können. Und dass der Heilige Geist über sie kommt und das Gezeugte in ihr heilig sein soll und sie soll den Namen Jesus dem Kind, dem Sohn geben, hat sie sicher nicht nachvollziehen können. Und was macht die Maria? Sie bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Und manchmal dauert es eine Zeit lang. Wir kennen eine Sonderschullehrerin, die hat als Jugendliche den Impuls gehabt, du wirst mal in Jordanien sein. Die hat gar nicht gewusst, wo Jordanien ist. Dann hat sie es wieder vergessen und ist verloren gegangen. Und als 30-jährige Lehrerin, wo sie schon eine feste Stelle hatte, kam plötzlich dieser Gedanke wieder. Ich brauche dich in Jordanien. Naja, dann ist die mit dem VW-Bus hingefahren, mit der Kollegin, hat sie das mal angeschaut und ja, ich mache es jetzt ganz kurz, da können wir länger drüber sprechen. Die leitet dort das Sonderschulwesen, da war überhaupt nichts da, da ist niemand von den behinderten Menschen, von den schwerer Behinderten vor allen Dingen, in die Schule gegangen. Die sind entweder daheim bewahrt worden, aufbewahrt worden, versteckt worden oder auf der Straße rumgelaufen. Und die hat das Schulwesen aufgebaut und die lebt von Spenden und die hat ein Team von Lehrern und einen Hausmeister, die fährt selber einen Schulbus, die fahren ihre Kinder zusammen und die wird von Spenden unterstützt und das reicht seit
37 Jahren.
Es ist stark. Kannst du sich nicht vorstellen, aber wenn du so einen Ruf hast, der von Gott kommt, dann kannst du dich darauf verlassen, dass die finanzielle Versorgung auch passt. Das ist unser Problem oft einmal. Gell? Wer soll das bezahlen? Okay, innere Hindernisse. Maria hat mal ein Hindernis, denke ich, kann auch sein, ich vergleiche mich dauernd mit anderen Christen oder mit anderen Menschen. Ich denke, ich bin vielleicht nicht so gut im Reden, ich kann das oder jenes nicht, der ist viel besser. Ein Vorbild zu haben, ist ja nicht schlecht. Wenn ich dann sage, okay, so wie der mit Jesus lebt, das möchte ich auch. Das ist ein gutes Vorbild dann und das ist ein guter Vergleich oder ein guter Wunsch dann. Gell? Aber wenn mein Denken dauernd so geht, dass ich das nie schaffe, dann muss ich dringend umkehren. Ja, die Lösung, denke ich, ist immer zu sagen, wenn du was für Jesus tun willst, Herr, hier bin ich. Lesen wir auch in der Bibel so, Herr, hier bin ich. Herr, gebrauch mich, ich will dein Werkzeug sein. Und dann wird er dir was zeigen, ganz bestimmt. Aktionismus möchte ich nur aufführen. Carola hat schon angedeutet, das Leistungsdenken, möglichst viel im Reich Gottes zu tun. Es gibt ja unermesslich viele Aufgaben. Also bei euch in der Gemeinde, vorhin haben wir es gesehen, den Putzdienst und die Gartenarbeit und ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Und die ganze Kinder- und Jugendarbeit und die Predigten und so weiter. Ja, redet mit Jesus. Wo willst du mich haben, Jesus? Und der Herr Jesus wird einen anderen dann dort einsetzen, wo Mangel ist. Weil du kannst nicht alles alleine machen. Da wirst du kaputt. Leistungsdenken kann natürlich auch mit Stolz zusammenhängen. Ich mache viel, ich bin ein guter Christ. Das ist wieder falsch. Also anstatt das Richtige zu tun, und das Richtige entsteht in der engen Beziehung zum Vater, zum Herrn Jesus und zum Heiligen Geist. Das waren jetzt ein paar innere Hindernisse, jetzt komme ich zu den äußeren. Als erstes ist mir Paulus eingefallen aus der Bibel. Der Paulus sagt mehrmals, ich muss nach Rom, ich muss Rom sehen. Und ihr wisst ja, was dem alles unterwegs passiert ist, gell? Da könnte man ja denken, hey Paulus, bist du wirklich auf dem richtigen Weg? Der Schiffbruch, dann retten sie sich mit den Planken an Land, dann die Einheimischen trocknen die Klamotten von ihnen und dann kommt da eine Schlange aus dem Feuer raus. hängt sich an die Hand von Paulus. Die Leute der Insel denken, das ist eine Giftschlange, jetzt fällt der Tod um. Ist überhaupt nicht passiert. Die hat die abgeschüttelt und nichts ist passiert. Und dann haben sie dort das Evangelium verkündigt und Menschen sind zum Glauben gekommen. Also ein Hindernis, eine Erschwernis oder wie man immer das auch bezeichnen mag, bedeutet noch lange nicht, dass du auf dem falschen Weg bist. Zu unserem Wochenende ganz kurz. Auch ein Beispiel, ein äußeres Hindernis war, wir hatten ein Wochenende und kein einziger von aus unserem Team, wir sind in der Regel 12, 13, 14 Leute, hat gedacht, ich mache jetzt Kinderarbeit. Haben wir niemanden gehabt. Und zweitens haben wir gebetet, Herr Jesus, wir brauchen jemanden noch. Wir haben da schon damit gerechnet, da könnte jemand vielleicht von außerhalb danach kommen. Aber wir haben nichts veröffentlicht, sondern haben einfach das Jesus gesagt. Zwei Tage später ruft eine Person an, ich denke, das war aus dem Nürnberger Raum, auch im Marburger Kreis. Durch die Vernetzung wusste die Person auch von dem Wochenende, immer im Oktober, und fragt uns am Telefon, braucht ihr noch Kindermitarbeiter? Ist es nicht stark? Wir haben uns riesig gefreut. Jesus sorgt für uns. Auf diesem allerersten Wochenende hat sich ein Mann bekehrt, der hat selber einen Jungen mit Down-Syndrom. Und der ist jetzt seit einigen Jahren bei uns im Vorstand der Lebenshilfe. Das ist auch was ganz, ganz Tolles. Haben wir damals beide nicht gewusst. Ich bin ja mittlerweile erster Vorsitzender der Lebenshilfehof. Und wir haben ein Gebetsteam im Vorstand und beten vor unseren Sitzungen.
92 war das.
Es war 92, dieses erste Wochenende, ja. Wir hatten ein Gespräch mit einem anderen sozialen Träger jetzt letzte Woche als Lebenshilfe. Und ich habe mich ganz sehr gefreut, dass einer aus unserem Team dann, aus unserem Vorstand gebetet hat. Lieber Vater, ich sage es jetzt so ähnlich, wie es war. Wir haben dann vor dem Haus, wo wir uns dann getroffen haben, in der Stadt gebetet noch, am Gehsteig draußen. Ich danke dir, dass du uns den Weg zeigst, dass du Türen aufmachst und dass du Türen zumachst. Und jetzt kommt das für mich ganz Wichtige. Und ich danke dir, lieber Vater, so hat er gebetet, dass du uns nicht in die falsche Richtung laufen lässt, weil er uns lieb hat. Wenn man ehrlich einfach und nicht nichts verbergen oder unseren Willen vielleicht durchsetzen wollen oder so. Das habe ich damals irgendwann mal gebetet, auch im Vorstand, und er hat es aufgegriffen. Und das ist genau das, und da können wir auch mutig sein. Wir haben einen Vater, der mit offenen Armen dasteht und der uns lieb hat und der uns den Weg zeigt. Und dann wird er uns segnen. An Himmelfahrt beruft Jesus dann alle seine Nachfolger. Und ich lese es vor, wie es beim Lukas-Evangelium steht. Geht hinaus in die ganze Welt, verkündet allen Menschen die Heilsbotschaft. Und die Jünger zogen aus und verkündeten überall die frohe Botschaft. Der Herr aber war mit ihnen, ist genial, und bestätigte ihr Wort. Der bestätigte ihr Wort. Wie oft geht es euch vielleicht auch? Mensch, jetzt habe ich ja Gelegenheit gehabt und das war eigentlich so schwach, was ich vielleicht der Nachbarin oder dem oder jenem gesagt habe. Aber der Herr hat gesagt, er bestätigte ihr Wort durch Zeichen seiner Macht. Und diese Ausrüstung haben sie dann später gekriegt dazu, natürlich am Pfingsten, der Heilige Geist. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Das ist unsere Pinnwand in der Küche, da treffen wir uns jeden Tag in der Früh. Wer schon bei uns war, wir haben da einen alten Holzofen stehen, der knackt recht schön dann, momentan schüren wir nicht
an. Halt
aber wenn es kalt ist, dann genießen wir diese wunderschöne Wärme. Und da ist unsere Pinnwand und ich hebe jetzt mal raus den kleinen Zettel da in der Mitte. Seid mutig und stark, ich bin mit euch. Tut, was euch vor die Hände kommt, mit mir. Und das waren jetzt Impulse aus der letzten Zeit, die entweder Roli oder ich im Herzen hatten, bekommen haben in der stillen Zeit oder tagsüber, wenn wir unterwegs waren. Und dann haben wir gesagt, das pinnen wir uns jetzt hin. Das soll nicht verloren gehen. Das kennen wir natürlich alle. Aber wichtig ist, dass wir dran denken, was Gott uns zugesagt hat in der Bibel. Und das ist ja so, so viel. Also gibt es hier vielleicht gerade etwas, wo ich mutig sein soll. Carola hat so formuliert, die Komfortzone verlassen. Ist, denke ich, auch so eine Sache bei uns. Vermeintliche Sicherheiten.
Deine Komfortzone.
Das stimmt, ich habe oft einmal gern mal Ruhe. Aber da bin ich froh, dass mich Carola korrigiert.
Und er sich korrigieren lässt.
Also was Dinge zu tun, die ich vielleicht nicht im Griff habe, aber Gott hat sie im Griff. Ja, und das können wir, weil Jesus hat versprochen, ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Amen.